Vor einigen Jahren gab es mal so eine Meldung in der Zeitung, die habe ich mir aufgehoben. Und zwar wurde da berichtet über eine Annonce, die ein Mann in einer Zeitung in Madrid aufgegeben hat. Es war eine kurze Annonce mit den Worten: Paco, ich vergebe dir, komm nach Hause, dein Vater. Ich bin morgen im Park. Am nächsten Morgen waren 800 junge Männer in dem Park. Menschen sind belastet von Schuld. Menschen sind belastet von zerbrochenen Beziehungen. Gott hat uns geschaffen für Beziehung. Zuerst natürlich zu der Beziehung mit sich selbst, aber auch für Beziehungen mit Mitmenschen. Und wenn wir nicht versöhnt sind, dann geht es uns nicht gut. Dann ist es nicht heil. Dann leiden wir darunter. Und Gott sei Dank hat Gott die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir versöhnt sein können mit ihm. Jesus hat die Voraussetzung geschaffen, dass wir versöhnt sein können mit dem himmlischen Vater. Im 2. Korinther 5 steht: Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir dürfen es anderen weitererzählen. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus hat das Trennende beseitigt, die Schuld, die uns von Gott trennt. Er hat die Beziehung geheilt mit Gott, er hat uns versöhnt. Wenn wir nur umkehren wollen, wenn wir es nur annehmen wollen, was Jesus für uns getan hat. Dafür, dass eine Beziehung geheilt werden kann, dafür braucht es immer zwei. Und dann hat Jesus uns natürlich gelehrt, wie wir als mit Gott versöhnte Menschen auch miteinander versöhnte Beziehungen leben können. Und wir haben letztes Mal begonnen, über Vergebung und Versöhnung zu sprechen. Wir haben auch festgestellt, dass Vergebung nicht dasselbe ist wie Versöhnung. Jesus hat uns gelehrt, dass wir Christen prinzipiell eine versöhnende oder vergebende Haltung haben sollen, prinzipiell vergebungsbereit sein sollen. Aber die Versöhnung einer Beziehung ist nur möglich, wenn auch die andere Person, die uns Unrecht getan hat, die uns verletzt hat, bereit ist, umzukehren und Buße zu tun und seine Einstellung zu ändern. Dann kann man die Beziehung heilen und versöhnen. Und nach dem, was Jesus sagt, idealerweise treffen sich die beiden in der Mitte auf dem halben Weg zueinander. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, die wir gerade durchnehmen, ist eine Geschichte von Versöhnung. Und wir werden heute ohne große Einleitung in den Text reinspringen und die Geschichte weiterverfolgen. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, falls du zum ersten Mal dabei bist oder neu einsteigst. Jakob oder Israel hatte 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen. Und Jakob hat die Söhne seiner Lieblingsfrau, der Rahel, bevorzugt behandelt, also ganz besonders seinen Erstgeborenen von dieser Frau, den Josef. Und das ist natürlich immer eine schlechte Idee, wenn wir Kinder unterschiedlich behandeln. Und die anderen Brüder von Josef haben ihn dafür gehasst. Und sie haben ihn letztendlich verkauft als Sklaven nach Ägypten, haben ihren Vater erzählt, dass ein wildes Tier den Josef zerrissen hat. In Ägypten ist Josef über die Jahre zum Großvezier des Pharao aufgestiegen, also zum zweiten Mann, heute würde man vielleicht sagen zum Kanzler nach dem Pharao, also er wurde zum zweitmächtigsten Mann der Welt nach dem Pharao. Und Gott hatte dem Pharao in prophetischen Träumen gezeigt, dass er eine Hungersnot bringen wird über das Land, über die ganze Region, über die ganze zivilisierte Welt, könnten wir sagen. Und Josef hat ihm die Träume gedeutet Und er hat auch vorgesorgt für diese Zeit des Mangels. Und dann kam diese Hungersnot und 20 Jahre nachdem seine Brüder Josef in die Sklaverei verkauft haben, kommen seine Brüder oder 10 seiner Brüder nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Alle Brüder außer Benjamin, dem Kleinsten, der war auch in seinen 20ern schon zu dem Zeitpunkt, aber der war so das neue Nesthäkchen seines Vaters, den hat er nicht mitgehen lassen. Aber 10 Brüder kamen zu Josef, schuldbeladene Brüder, und sie und Josef begegnen einander wieder nach 20 Jahren. Josef hat sie erkannt, seine Brüder haben ihn nicht erkannt. Josef ist vergebungsbereit, aber er will erkennen, ob auch seine Brüder sich verändert haben, ob sich ihr Herz verändert hat. Und deshalb beschuldigt er sie, Spione zu sein, und er fragt sie aus und sie erzählen ihm dann, dass sie noch einen weiteren Bruder haben, der zu Hause bei dem Vater geblieben ist. Und Josef behält dann den Zweitältesten, den Simeon, bei sich in Ägypten im Gefängnis. Er versorgt seine anderen Brüder mit Essen und schickt sie zurück mit der Auflage, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin zurückbringen zu ihm nach Ägypten. Das soll der Test sein, ob sie die Wahrheit erzählt haben. Und dann als kleine Draufgabe hat er ihnen noch ihr Geld, mit dem sie das Getreide gekauft haben, wieder zurücklegen lassen in ihre Rucksäcke oder Beutel, was immer sie damals gehabt haben. Josef will sie prüfen, ob sich ihr Herz verändert hat, ob sie wiederkommen werden, um ihren Bruder zu befreien aus dem Gefängnis. Und sie hatten zwar Angst davor, aber sie waren willig, das zu tun, aber ihr Vater Jakob hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und er hat gesagt, hey, ich lasse nicht mein großes Baby Benjamin mit euch gehen. Niemals. Und so kommen wir hier zum Kapitel 43. Bis hierher sind wir letztes Mal gekommen. Ist jetzt ein Jahr später, also Simeon hockt die ganze Zeit im ägyptischen Knast. Er war wohl enttäuscht. Er hat wohl gehofft, dass seine Brüder gleich zurückkommen werden. Und wir lesen hier in Vers 1, die Hungersnot aber war schwer im Land. Das war das Glück vom Simeon. Denn wenn die Hungersnot vorbei gewesen wäre, wären wahrscheinlich seine Brüder nie zurückgekehrt. Zumindest nicht, solange ihr Vater noch am Leben war. Der Vater konnte also scheinbar ganz gut ohne Simeon leben, nur ohne Benjamin wollte er nicht leben. So war der Jakob drauf. Und es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sagte ihr Vater zu ihnen, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Und das Kapitel 43 hier ist ein tolles Kapitel, weil der Heilige Geist uns hier einen Familienstreit festgehalten hat und überliefert. Also ist Material für eine Seifenoper hier eigentlich. Der Vater sagte, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Da sagte Juda zu ihm, der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Da sagte Israel, warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Man, ihr seid so dumm. Leute, wir sind doch die Jakobsfamilie, wir sind doch gute Betrüger. Warum musstet ihr dem Mann alles erzählen? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns und nach unserer Verwandtschaft und sagte, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Der hat so nett nachgefragt, da berichteten wir ihm, wie es sich verhält. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Da sagte Juda zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als du, als auch unsere Kinder. Wir haben eh keine Wahl. Wenn wir nicht hingehen, werden wir alle hier verhungern. Ich will Bürge sein für ihn. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Das klingt ganz anders als das, was Ruben letztes Mal gesagt hat. Na, erinnert euch noch? Ruben, der Erstgeborene, hatte zu seinem Vater gesagt, wenn ich dir den Benni nicht wieder zurückbringe, dann darfst du zwei von meinen Söhnen töten. Dann darfst du dich an mir rächen und dann können wir beide um unsere Kinder weinen. Ha, wow, danke für das Angebot, super. Das wird dem Opa Jakob wirklich helfen. Das wird auch wirklich gut sein für eure Beziehung. Juda ist hier ganz anders. Ich hoffe übrigens, dass der Sohn von Ruben nicht gehört hat, was sein Vater gesagt hat. Danke, Papa. Wenn ich den Benni nicht zurückbringe, dann darfst du meine Söhne umbringen. Danke, Papa. Das schätze ich wirklich. Letztes Mal haben wir besprochen, dass Rache, dieser Wunsch, quitt zu sein, das Gegenteil von dem ist, was Gott will. Das zerstört Beziehungen, statt Beziehungen zu heilen. Juda hatte hier ein viel weicheres Herz als Ruben. Er spricht hier von Schuld. Das zeigt mir, Gott hat in seinem Herzen gewirkt. Juda war ein harter Knochen. Juda war derjenige, wenn ihr euch erinnert, der vorgeschlagen hat, den Josef in die Sklaverei zu verkaufen. Aber erinnert euch auch an Kapitel 28. Dort hat Juda selbst zwei Söhne verloren. Also für ihn ist es nicht irgendwie so eine abstrakte Theorie. Ah, wenn ich dir deinen Sohn nicht zurückbringe, dann darfst du zwei von meinen Söhnen umbringen. Nee, der Juda, der wusste, wie es sich anfühlt, Kinder zu verlieren. Und er hat ein anderes Herz. Er kann mitfühlen mit seinem Vater. Er kann ihn verstehen. Und der beste Seelsorger ist natürlich immer der, der sagen kann, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es dir geht. Und Gott rüstet uns zu zum Dienst, manchmal durch die schwierigen Dinge, die wir durchmachen müssen. Ich kann auch denken an die Geschichte mit seiner Schwiegertochter Tamar. Auch die hat den Juda gedemütigt. Also Juda, der war jetzt ein anderer Mann, als er noch vor 20 Jahren war. Er war sich seiner Schuld bewusst. Er war sich bewusst, ich habe meinen Vater, den Josef, geraubt. Und ich glaube, nach seiner eigenen Verlusterfahrung von seinen Söhnen hat er mitgelitten mit seinem Vater, der getrauert hat um seinen Sohn, der angeblich tot war. Und er konnte nachempfinden, warum der Papa Jakob den Benjamin nicht mitgehen lassen wollte mit seinen anderen Söhnen. Und die Brüder von Josef haben natürlich geglaubt, dass diese ganze Hungersnot und die Dürre deswegen über sie kommt, weil sie gesündigt haben gegen Josef. Juda übernimmt hier Verantwortung. Juda spricht hier von Schuld. Und das ist der erste Schritt zur Versöhnung, Umkehr. Du musst aufhören, dir selber was vorzumachen und anderen was vorzumachen. Ich muss aufhören, mich auszureden und einfach bekennen. Ja, ich habe Schuld auf mich geladen. Du musst die Sünde beim Namen nennen. Vers 10, denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Das ist schon 5:05, wir können uns schlicht und einfach nicht mehr leisten, noch länger zu warten, sonst werden wir alle hier verhungern. Da sagt ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab, ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakanth und Ladanum, was immer das ist, Pistazien und Mandeln, und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Also, Israel zieht hier den alten Esau-Trick aus der Tasche. Lass uns versuchen, den Herrscher in Ägypten hier durch Geschenke wohl zu stimmen. Vers 13, und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück, und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin wieder mit zurückschicke. Und ich, wenn ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Que sera, sera, whatever will be, will be. So, unser Glaubensheld Jakob ist so ein bisschen zum Pessimisten geworden. Fatalist. Da nahmen die Männer dieses Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand und Benjamin und machten sich auf und zogen nach Ägypten hinab und sie traten vor Josef. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir essen. Josef ist hier sehr großzügig. Fleisch war damals Luxus. Geschlachtet hat man nur, wenn irgendein besonderer Gast da war oder eine besondere Gelegenheit war. Also gerade in einer Zeit von Mangel war das eine sehr großzügige Einladung, die der Josef hier an seine Brüder ausspricht. Und der Mann tat, wie Josef gesagt hatte. Und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Also Josef behandelt seine Brüder hier wie Ehrengäste. Und wenn ihr euch das Haus von Josef vorstellt, denkt an Luxusvilla. Ich meine, der war der zweitmächtigste Mann der Welt. Denkt an Marmor und Swimmingpool und Diener, die herumlaufen, Limousine vom Haus. Schöner Pferdewagen wahrscheinlich damals. Vers 18. Da fürchteten sich die Männer, das heißt die Brüder, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das im Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. So typisch. Die Jungs nehmen erstmal das Schlimmste an. Und sie liegen falsch, es trifft nicht ein. Ist dir das schon mal passiert? Ich glaube uns allen, oder? Ist so typisch. Deshalb sagt uns die Bibel, sorgt euch nicht, sondern betet stattdessen. Christas Vater, wer die Christa noch kennt von euch, der hatte ein schönes Akronym für das Wort annehmen oder vermuten im Englischen. Das ist jetzt so eine kleine Zugabe für die Englischsprechenden unter uns. Eigentlich eine Eselsbrücke, um sich die Rechtschreibung von dem Wort assume, also annehmen oder vermuten, zu merken. Und Christas Vater hat gesagt, when you assume, you make an ass out of you and me. Also, kann man eigentlich im Gottesdienst gar nicht wirklich wörtlich übersetzen. Also, wenn du eine Annahme oder eine Vermutung triffst, Klammer auf, über mich, dann machst du uns beide zum Affen. Ist das gut genug übersetzt? Also wörtlich, du machst uns beiden zum Gesäß, okay? Wie oft liegen wir falsch mit unseren Vermutungen? Eigentlich ist es ein bisschen irrational hier, was die Jungs sagen. Ich meine, warum sollte der Josef an ihren Eseln interessiert sein? Der hat den Ferrari und den Jaguar vom Haus stehen. Warum sollte er ihnen den Trabi wegnehmen? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Jungs, sie hatten ein schlechtes Gewissen, deswegen waren sie paranoid. Also Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und sie nehmen hier erstmal das Schlimmste an. Vers 19, und sie traten zu dem Mann, der über Josefs Haus war, und redete zu ihm am Eingang des Hauses. Und sie sagten, bitte mein Herr, wir sind im Anfang wirklich nur herabgezogen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da war das Geld eines jeden oben in seinem Sack. Unser Geld nach seinem Gewicht. Das haben wir in unserer Hand zurückgebracht. Auch anderes Geld haben wir in unserer Hand hergebracht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Das war sehr außergewöhnlich, das war sehr unheimlich. Wir müssen uns hier in die Brüder rein versetzen, müssen wir immer, wenn wir diese biblischen Geschichten lesen. Die haben ihr Geld wieder gehabt und jetzt werden sie in das Haus reingerufen. Oh nein! Und sie sprechen hier diesen Mann an, der war offensichtlich auch der Dolmetscher, der zwischen Hebräisch und Ägyptisch hin und her übersetzt hat. Und sie sagen ihm, lieber Herr, wir haben das Geld nicht gestohlen, mit dem wir letztes Mal bezahlt haben. Wir bringen es zurück, wir wissen nicht, wie das in unseren Rucksack gekommen ist. Und er sprach, Friede euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Und er führte Simeon zu ihnen heraus. Simeon hat sich wahrscheinlich gedacht, endlich Jungs, wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Und ich frage mich, wie seine Zeit im Knast war bei Josef in Ägypten. Hat Josef ihn gut behandelt? War es vielleicht ein Luxusknast? Ist ihm vielleicht besser gegangen bei Josef im Knast als daheim, wo die Hungersnot geherrscht hat? Und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und gab ihnen Wasser und sie wuschen ihre Füße und er gab ihren Eseln Futter, also sehr großzügige Behandlung. Und sie bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Josef behandelt sie gut. Und als Josef kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht? Lebt er noch? Ist natürlich interessiert, wie es dem Vater geht. Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater wohl. Er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Also sieht hier wieder die Erfüllung seiner Träume, dieser prophetischen Träume, die Gott ihm gegeben hat. Und es passiert natürlich genau das Gegenteil von dem, was die Brüder angenommen hatten. Josef ist freundlich zu ihnen, er war besorgt um seinen Vater, hat wahrscheinlich geahnt, dass es dem Papa nicht leicht fallen wird, den Benjamin loszulassen. Und er hob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sehr das den Josef berührt hat, hier seinen Bruder zu sehen, seinen leiblichen Bruder, den er seit 20 Jahren nimmer gesehen hat. Der war ein kleiner Junge, als er ihn das letzte Mal gesehen hat. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder und er suchte einen Ort zu weinen. Und er ging in das innerste Gemach und weinte dort. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus. Ihr Frauen könnt das nachvollziehen, sein Mascara ist verronnen. Der musste sich wieder schick machen. Und er wusch sein Gesicht und kam heraus und bezwang sich und sagte, tragt das Essen auf. Da trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm aßen, besonders, denn die Ägypter konnten nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für die Ägypter. Die waren ein bisschen rassistisch. Die Ägypter waren natürlich die Hochkultur damals, die waren sesshaft und die haben diese Nomaden, diese Viehhirten ein bisschen verachtet. Und Josef hat hier an dieser rassistischen Tradition festgehalten, um seine Maske, den Schein hier zu wahren. Die haben getrennt gegessen. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Das heißt, Josef ließ die Männer in ihrer Altersreihenfolge sie nebeneinander hinsetzen. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zufällig 11 Personen in der richtigen Altersreihenfolge zu setzen? Wer kann noch Wahrscheinlichkeitsrechnung von euch? Die Wahrscheinlichkeit ist 11 mal 10 mal 9 mal 8 mal 7 und so weiter bis mal 1. Und ihr könnt das ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit ist so ungefähr 40 Millionen, das beim ersten Mal richtig hinzukriegen. Und ganz so schwer war es natürlich nicht, weil manche von den Brüdern haben älter ausgesehen und andere haben jünger ausgesehen. Aber es waren Brüder von 4 verschiedenen Frauen, also war nicht so einfach, wie wir heute, sagen wir, 11 Kinder von einer Frau sehen könnten und sagen können, okay, der ist wahrscheinlich der Älteste und dann kommt der, fällt uns ja heute schon ziemlich schwer. Also es war sehr außergewöhnlich, es war sehr unheimlich. Ihr müsst euch hier in die Brüder reinversetzen. Oh oh, woher weiß der Kerl all das, dieser Fremde? Da sahen die Männer einander erstaunt an. Und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war 5-mal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Warum? Josef wollte natürlich ihr Verhältnis zu ihrem jüngsten Bruder sehen. Wenn er bevorzugt wird, wie werden sie reagieren? Werden sie eifersüchtig sein, wie sie auf Josef eifersüchtig waren? Oder haben sich die Brüder verändert? Das will Josef hier sehen. Und ich denke, wir müssen das dem Josef zugute halten. Josef hat ihnen die Möglichkeit eingeräumt, dass sie sich verändert haben. Und das spricht für sein weises, offenes Herz. Wie leicht teilen wir Menschen so in Schubladen ein? Und das beginnt schon bei lächerlichen Dingen wie Namen zum Beispiel. Geht es euch auch so, gegen gewisse Namen habe ich Vorurteile. Als die Jennifer und ich uns unterhalten haben, welchen Namen wir unserem Baby geben wollen, hat die Jennifer den Namen Michael vorgeschlagen. Das ist ein schöner Name, Michael. Weil ihr verstorbener Bruder hat Michael geheißen. Aber ich habe gesagt, nee, ich mag Michael nicht, weil ich hatte einen Mitschüler in der Schule namens Michael und der war nicht nett zu mir. Und das ist wirklich dumm und völlig irrational und ich kenne viele tolle Michaels, hier auch hier in der Gemeinde, aber es ist komisch, wie wir solche Vorurteile haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Und was wir auch gern tun, wir stecken oft gern Menschen in Schubladen und lassen sie dann auch dort drin. Also vor 20, 30 Jahren war der Typ gemein oder arrogant oder faul oder selbstsüchtig oder kindisch. Und das ist er für immer. Der ist in der Schublade drin bei mir. Und ich bin mir sicher, mein alter Schulfreund oder Schulfeind Michael, der ist heute ein klasse Kerl. Ich bin sicher, der ist erwachsen geworden, der ist reifer geworden. Ich werde ihn heute sicher gar nicht mehr erkennen. Aber die Frage ist, wenn ich ihm heute wieder begegnen würde, nach 30 Jahren, hätte ich ein offenes Herz für ihn. Hättest du ein offenes Herz für ihn, wer immer der Michael ist in deinem Leben. Könnte ich ihm das einräumen, dass er sich verändert hat, dass er heute anders ist? Könnte ich ihm mit Wohlwollen begegnen? Könntest du das? Ich hoffe. Denn Versöhnung lebt aus der Gnade. Und Gott ermutigt uns ja eigentlich, dass wir immer das Beste von dem anderen annehmen und das Beste denken und gut denken und nicht schlecht und negativ über andere denken. Und wir müssen es lernen, einander mit Gottes Augen zu sehen, mit den Augen der Gnade, das Potenzial des anderen zu sehen, das zu sehen, was Gott aus dem anderen machen kann und was Gott aus dem anderen machen wird. Und Gott sei Dank bin ich nicht mehr dasselbe wie vor 30 Jahren. Und du bist auch nicht mehr dasselbe, der du warst vor 30 Jahren. Und so lasst uns einander Raum geben für Veränderung. Lasst uns Gott Raum geben, dass er uns verändern kann. Er ist fähig, uns zu verändern. Und wenn wir unsere Mitmenschen so einzementieren in unseren Schubladen, dann beengen wir uns eigentlich selbst. Dann ist es Kleinglaube. Und wir behindern Versöhnung in unserem Herzen. Und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Dann befahl er dem, der über sein Haus war, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Also selbe Spiel nochmal. Meinen Kelch aber, den silbernen Kelch, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, also Benjamin, mit dem Geld für sein Getreide. Und er tat nach Josefs Wort, dass er geredet hatte. Die hatten hier so einen ganzen Plan ausgeheckt. Der Morgen wurde hell, da entließ man die Männer, sie und ihre Esel. Also sie fahren mit ihren Trabis wieder zurück nach Israel. Sie waren eben zur Stadt hinausgegangen und noch nicht weit gekommen. Da sagte Josef zu dem, der über sein Haus war, mach dich auf, jag den Männern nach. Und hast du sie erreicht, so sage zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Böses vergolten? Ist es nicht der, also dieser Kelch, ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu wahrsagen pflegt? Das ist so seine Kristallkugel, würden wir heute sagen. Das war, wie die Ägypter damals offensichtlich Wahrsagerei praktiziert haben, haben zu tief ins Glas geguckt und dann haben sie irgendwas daher gefaselt. Und nicht, dass der Josef das selbst wirklich gemacht hat, aber das ist so Teil von seinem Spiel, Teil von der Maskerade, die er seinen Brüdern vorspielt. Ihr aber habt schlecht daran getan, dass ihr so gehandelt habt. Und er erreichte sie und redete diese Worte zu ihnen. Da sagen sie zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Also sie waren sich ihrer Sache ziemlich sicher. Sie wussten, dass niemand von ihnen geklaut hat. Da sagte er, nun gut, nach euren Worten, so soll es sein. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr aber soll schuldlos sein. Wir sind fair hier, bei uns gibt es keine Sippenhaft. Also nur der, bei dem der Kelch gefunden wird, der wird versklavt. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffneten jeder seinen Sack. Und er durchsuchte. Beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf. Also wieder diese Reihenfolge nach der Geburt. Und wir können uns vorstellen, beim Ältesten nichts gefunden, beim Zweitältesten, beim Drittältesten, beim Achtältesten, beim Neuntältesten, beim Zehntältesten nichts gefunden. Und die sind von Mal zu Mal sind sie selbstsicherer geworden und haben euch eigentlich gesagt, ah, siehst du, ja, wir haben nichts geklaut. Und dann kommt natürlich am Ende der große Schocker. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Oh Mann, den Benny hat's erwischt. Und ich glaube nicht, dass seine Brüder angenommen haben, dass der Benjamin den Kelch geklaut hat. Die haben wohl gedacht, die haben uns reingelegt. So wie die Mafia vielleicht jemanden, den sie ans Messer liefern wollen, irgendwie Drogen in den Rucksack stecken oder so, dass der dann von der Polizei erwischt wird. Oh Mann, die haben uns reingelegt. Den Benny, den hat's erwischt. Und das ist jetzt natürlich der große Test. Sie haben jetzt eine Entscheidung. Was werden Sie sagen? Sie können auf der einen Seite sagen, okay, tja, Pech Benjamin, Papasöhnchen, wir haben dich eh nie wirklich so gemocht. Verreck hier in Ägypten als Sklave, so wie der Josef. Wir denken an uns, an unsere Familien, wir ziehen nach Hause zu ihnen. Sagen dem Papa, sorry, diesmal hat es den Benjamin erwischt, wie damals den Josef. Tja, Kessera, Kessera, so wie das Schicksal halt so spielt, kann man nichts machen. Oder werden die Jungs zusammenhalten? Was werden sie tun? Haben sie sich verändert? Das wäre wieder so ein guter Cliffhanger, hier Schluss zu machen. Aber wir wollen heute weiterlesen. Vers 13, da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Also sie haben sich verändert, diesmal halten sie zusammen. Und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs. Also es scheint, dass Juda, der Josef damals verkaufen wollte, dass er diesen Bußgang zu ihm zurück jetzt anführt. Nie wieder einen Bruder zurücklassen. Juda hatte sich verändert. Und haben wir so ein Herz, wenn ein Bruder oder eine Schwester von uns strauchelt oder von uns fällt? Gehen wir mit ihm, gehen wir mit ihr, gehen wir ihm nach, gehen wir auf die Knie für sie oder für ihn? Oder sagen wir, okay, Sarah, Sarah, ja, kann man nichts machen, ist halt so. Wieder einer gefallen. In der US-Armee gibt es diesen populären Slogan, No man left behind. Also keiner wird zurückgelassen. Wir bringen jeden Soldaten heim. Lebendig oder tot oder verwundet, egal, wir bringen jeden heim. Und das ist die Einstellung, die wir haben müssen, als Brüder und Schwestern. Wir lassen unsere Verwundeten nicht zurück im Schlachtfeld. Und ich würde auch sagen, wenn du allein auf dem Weg der Versöhnung nicht zurechtkommst, dann hol dir Hilfe. Wir kämpfen alle im selben Team, wir alle kämpfen in derselben Armee. Niemand muss allein kämpfen. Gott hat uns nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein. Das Problem mit den Einzelkämpfern ist, die fallen als Erste. Wenn du Hilfe brauchst, dann stell ein Rettungsteam zusammen. Für deine Ehe oder für deine Beziehung, wenn du es nicht allein schaffst. Such dir Geschwister, die vermitteln können und die euch ermutigen können, die euch helfen können. Vers 15, Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Da sagte Juda: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Gott lässt uns nicht davon kommen mit unseren Sünden. Gott sei Dank, er hat uns viel zu lieb dafür. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Wir stehen zusammen. Er aber sagte: Fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Versucht sie hier zu überreden, auf ihren alten Wegen zu gehen, um sie zu prüfen. Da trat Juda zu ihm und sagte: Bitte, mein Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn, und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte: Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sagten zu meinem Herrn: Wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Juda dreht sich hier nicht mehr um sich selbst. Mein Bruder wird bevorzugt, nicht ich. Der Juda denkt jetzt anders. Er denkt an seinen Vater, er fühlt mit ihm. Sein Vater liebt ihn, da sagtest du zu deinen Knechten: Bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn: Der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließ er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir die Worte meinem Herrn, meines Herrn. Als nun unser Vater sagte: Kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung, da sagten wir: Wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab. Denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass wir unseren jüngsten Bruder bei uns haben. Da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen, und ich sagte: Für wahr, er ist wirklich zerrissen worden, und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wiedergesehen. Das ist das erste Mal, dass Josef hier die Geschichte hört, was sie ihrem Vater erzählt haben, dass er von einem wilden Tier zerrissen wurde. Und nehmt ihr auch den von mir weg, und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab, mit Unglück in das Grab. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürge geworden bei meinem Vater und hat gesagt: Wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Nun lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hier bleiben, als Knecht meinem Herrn, der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft? Juda war ein veränderter Mann, und Josef hat hier genug gesehen. Seine Brüder waren verändert, besonders Juda, und könnt ihr nachfühlen, wie sehr diese Worte von Juda das Herz von Josef berührt haben muss. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen, und er rief: Lasst jedermann von hier hinausgehen. Die Brüder haben es natürlich nicht verstanden. Der hat irgendwas gebrüllt und die Leute sind wild herumgelaufen, und die haben wahrscheinlich noch mehr Angst gekriegt. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Papa, der ihn so sehr liebte. Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Die waren in Schockstarre. Wenn es ein Cartoon wäre, wäre ihre Unterlippe jetzt am Boden so. Denkst du an die Tom und Jerry Filme zum Beispiel. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für seine große Rettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Wow, was für ein großes Herz Josef hatte. Er konnte Gottes Hand sehen in seinem Leben. Ist die beste Illustration für Römer 8, Vers 28. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nicht manche Dinge, nicht die meisten Dinge, sondern alle Dinge. Alles. Glaubst du das? Kannst du das im Glauben bekennen? Bis jetzt, bis zu diesem Punkt. Und ich meine ab jetzt, wir können immer beten, dass Gott unsere Umstände ändert. Aber kannst du bekennen, bis jetzt war alles ultimativ gut, was in meinem Leben passiert ist. Alles. Selbst das Schlimme, selbst die Sünde. Meine Sünde ist die Sünde von anderen, das Schlechte. Nicht in sich selbst, aber weil Gott es verheißen hat, dass er aus diesem ganzen Schrott Gold machen wird. Das ist die Wahrheit. Und kannst du Gott sehen in deinem Leben, so wie Josef das sehen konnte, in allen Situationen? In Situationen, wo du verkauft wurdest oder verraten wurdest oder enttäuscht wurdest oder verletzt wurdest oder wo dir Unrecht angetan wurde. Kannst du Gott da drin sehen, dass Gott es zumindest zugelassen hat in deinem Leben? Und kannst du diese Verheißung annehmen, dass Gott genau das zum Guten verwenden wird in deinem Leben? Kannst du das sehen, dass Gott auf dem Thron sitzt? Dass Gott auch diese, deine Situation in seinen Händen hält, dass diese Situation ihm nicht entglitten ist? Er ist der König. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und du bist sein Kind. Und er liebt dich. Das hat er dir bewiesen, ohne Zweifel am Kreuz. So sehr liebt er dich. Und er hat den Himmel für dich bereitet. Kannst du ihm vertrauen? Und kannst du letztendlich auch diese Menschen, die dir Unrecht angetan haben, als seine Werkzeuge sehen? In seinen Händen. Um dich zu formen. In das Bild Jesu. Dir zum Guten. Wenn du das so sehen kannst, dann wird dir das unwahrscheinlich helfen, diesen Menschen zu vergeben und nicht bitter zu werden und ein offenes, weiches Herz zu bewahren wie Josef. Und preis dem Herrn, Römer 8, Vers 28, das ist so eine Schatzkiste, ein Schatz. Für mich ist das die größte Verheißung nach der Erlösung, die Gott uns gegeben hat. Ist eigentlich Teil seiner Erlösung. Gott wird meine Schuld und deine Schuld und die Schuld von jedem anderen uns gegenüber erlösen. All das Schwere, nicht mal all das Unrecht, das dir angetan wurde, wird umsonst sein. Keine Krankheit, keine Krise, kein Unglück. Wir werden Gutes ernten von allem. Wow, das gibt mir Mut. Es gibt mir Hoffnung in schwierigen Situationen. Und da kann ich Freude und Hoffnung haben, trotz allem. Und ich meine, wie oft leben wir in diesem trotz allem? Jesus ist ein Schatz. Jesus ist der Schlüssel von allem, natürlich. Seht ihr, dass diese Verheißung in Römer 8, Vers 28 eine Bedingung hat. Die gilt all denen, die Gott lieben. Liebst du Gott? Hast du Gott und hat Gott dich? Wenn nicht, dann musst du zu Gott kommen. Und du weißt, wie du zu Gott kommen kannst. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also komm, verpass nicht die Verheißung Gottes. Vers 9, eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen. Das war das beste, fruchtbarste Land in Ägypten. Und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen. Denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinen Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Im Psalm 133 heißt es, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie schön ist es, versöhnt zu sein. Und die Brüder waren jetzt endlich versöhnt. Lasst uns zum Abschluss noch betrachten, was wir hier nicht sehen können. Das ist fast ein Widerspruch, gell? Aber es ist möglich, zu beobachten, was wir nicht sehen können. Das ist manchmal auch eine interessante Beobachtung. Gibt es irgendwas, was euch fehlt in dieser Situation? Ist euch aufgefallen, dass Josefs Brüder nirgendwo zu Josef sagen, Josef, bitte vergib uns? Und dass Josef nirgendwo zu ihnen sagt, ich vergebe euch? Manche machen da einen Riesendeal draus. Gehen so weit zu sagen, wenn du nicht die richtigen Formeln benutzt, dann ist es nicht echte Vergebung und dann gilt das alles nicht. Aber Gott sind Formeln nicht wichtig. Das Herz ist das, was zählt. Und das Herz kann man verschiedene Arten ausdrücken. Josef sah hier das Herz seiner Brüder und seine Brüder sahen sein Herz. Josef sah, seine Brüder hatten Buße getan in ihrem Herzen. Und seine Brüder sahen, Josef hat ihnen vergeben und sie waren versöhnt. Es kommt ja auch immer darauf an, mit wem man es zu tun hat. Und lass uns das mitnehmen als letzten Punkt. Ich denke, es ist ein Segen, es ist schön, wenn man Vergebung wirklich so klar aussprechen und zusprechen kann, wenn man auch dieses christliche Vokabular verwenden kann. Solange es vom Herzen kommt, solange das echt ist, ist es schön. Und für zwei reife Christen, die verstehen, was Vergebung ist, ist es wahrscheinlich wirklich eine schöne Sache, das auch so auszudrücken. Aber in einem anderen Kontext ist es vielleicht anders. Vielleicht ist es einfach diese Einladung zum Essen. Hey, komm mal wieder vorbei. Und dass du die Einladung annimmst. Oder eine Umarmung. Oder vielleicht ist es nur ein Blick manchmal. Jennifer und ich haben das manchmal, wenn wir gestritten haben. Und wir schauen uns an. Und dann nehmen wir uns in die Arme und es ist eigentlich alles klar. Und meistens sprechen wir uns das dann auch noch zu. Vergib mir und ich vergeb dir, aber eigentlich ist schon alles klar. Wichtig ist, dass du sehen kannst, dass die andere Person bußfertig ist in ihrem Herzen. Und dass du in deinem Herzen bereit bist zu vergeben. Dann ist Versöhnung möglich. Also letzter Punkt heute, lasst uns nicht an äußeren Formen hängen bleiben. Wir tun das viel zu oft als Christen. Und lass uns vor allem mitnehmen, wenn du noch nicht versöhnt bist mit Gott oder wenn du noch unversöhnt bist mit irgendeinem Mitmenschen, dann schieb das nicht länger auf. Setz den ersten Schritt. Jetzt gleich, heute noch. Amen. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Versöhnungsgeschichte. So ein Vorbild für uns, so eine Herausforderung auch für uns. Aber so schön. Wie schön ist es, wenn Geschwister in Einheit beisammen sind, versöhnt. Und Vater, wir wollen dir heute vor allem auch danken, dass du uns mit dir selbst versöhnt hast. In Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Dass du gewillt warst, den Preis auf den Tisch zu legen, den Preis deines eigenen Lebens. Dass du meine Schuld auf mein Kreuz getragen hast, um mich frei zu kaufen, um mich mit deiner Gerechtigkeit zu begleiten im Austausch, dass ich versöhnt sein darf mit meinem himmlischen Papa. Das ist so ein Geschenk. Wir wollen das nie selbstverständlich nehmen. Danke für deine Erlösung. Danke für deinen Heiligen Geist. Und danke, dass du uns zu dir gezogen hast, Herr Jesus, dass du uns die Augen geöffnet hast. Und wenn noch irgendjemand da ist, der noch nicht versöhnt ist, bitte ich, Vater, dass du ihm die, oder ihr die Augen öffnest. Und Vater, füll uns mit deiner Kraft und mit deinem Herzen, dass wir auch auf die Menschen zugehen können, die uns Unrecht angetan haben. Schenk uns die Gnade der Versöhnung. Dass wir wirklich von Herzen sagen können, ich habe Frieden mit jedem Menschen. Ich bin versöhnt mit Gott und den Menschen. Das ist so wunderbar. Schenk uns deine Gnade dazu, Vater, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und wenn ihr Gebet braucht oder auch Hilfe braucht, auf dem Weg zur Versöhnung, dann kommt doch auf uns oder auf irgendeinen Bruder, irgendeine Schwester zu. Lass uns die Dinge nicht liegen lassen und anbrennen und hart werden und bitter werden.